Episode 179 von Win Today Hockey O'Clock. Das große Win Today Hockey O'Clock on Tour in Wien mit Jerry Fleming, Head Coach Spuso Vienna Capitals und Christian Dolezal, Sportdirektor Spuso Vienna Capitals sowie Raphael Rotter, Wiener Eishockey-Legende.
Win Today Hockey O'Clock.
Statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Incredibly enough, it is already episode 179 of Win Today Hockey O'Clock, and there can't be a handful of episodes that I was looking as much forward to as to this one. It's Win Today Hockey O'Clock on Tour in Vienna. We're on the day, or we're recording this on the day, the Spuse Vienna Capitals have a home game, their first in the preseason against Cometa Brno. And this is an interesting situation for me because, coach, normally this is long format talk. I've never had an interview with someone that still had to coach a game. So first of all, really happy to have you here.
Thanks for having me. It's great. And thanks for everybody for showing up. Entschuldigung, ich spreche ein bisschen Deutsch.
It's only getting better.
Oh, yeah.
Coaches, this is for a lot of people that start following the league and start investing themselves into teams and new faces and new names. This is the opportunity to get the name straight. Because I found out too that it's Jerry Fleming. Mm-hmm. I would have gone with Gary. Jerry Fleming.
Correct. Jerry Fleming. Normally, if you spell your name with a J, Jerry, your first name is Jerome. And Jerry with a G, your first name is Gerald. Good, strong German name.
Most definitely. We're recording this 2 hours and 15 minutes away from face-off to your fourth preseason game. How long does it take you, or around what time before a game you start to get into the zone?
Well, you start in the morning in the skate. You start with your preparation. We do your meetings, your morning meetings, your pre-scouts, all that stuff. Every coach has a different way of doing things. Typically on a game day, we'll do our meeting depending whether we're at home or on the road. If we're at home, like a typical day like today at home, guys will show up. We'll do a pre-scout meeting before we go on the ice. After we come off the ice. At home, we do it before because we're a little bit, on the road, we do it before because we're a little bit later for our skate. But today we're on the ice at 10:30. We do our meeting at 11:15. Guys will go for lunch. But as far as your question is concerned, I think you start getting in the zone in preparation that morning.
Now it's your fourth game. You already played 3 exhibition games, 1 win, 2 tight losses. What are your takeaways from preseason so far, and what do you want to see over the next couple of games? And we'll dig a little deeper, but just to set the stage here.
Well, first of all, I like the way we've played. We have a lot of new guys. We have a lot of guys that have been here in the past. Just getting to know one another. I think a big thing for us is playing predictable for one another. We preach it right from the get-go and playing connected. We want to see all 5 guys in the picture at all times, whether we're breaking the puck out, whether we're going through the neutral zone, offensive zone, supporting the puck, playing on the inside, just the details of our game. Basically, right now, we're trying to develop that trust within one another. That's one of the pillars of our foundation. Without any foundation, you're not going to have a strong house or a strong building. So I think that we've just been working on trying to implement some of the things that go into creating our foundation. One of those is trust. Trust, predictability, connectivity, pace, physicality, all those things that we put an importance on, we've really tried to emphasize. The exhibition games that we played, our friendly matches that we played so far, the things that we've really liked as a staff is the things that we've implemented in practice. We've seen the guys use it in games. That's really good because if they don't use it in the game, we don't know if it's going to work or not. So they've implemented it. We've had success with things. Things were changed around. But overall, the guys have been receptive to what we're trying to accomplish here. And the energy has been good. Communication has been good. So those are all important building steps. And again, building that Trust Foundation.
We heard a lot of buzzwords, and I want to dissect them not one by one because obviously we're working under time constraints. But before we do that, it's so interesting when one looks at your hockey CV, longtime head coach in North America, American Hockey League, East Coast Hockey League, came over. And just the last three stints, including this one, you were coaching in a major European German-speaking city, but every time in a different country. You coached in Frankfurt, Germany 2 years ago. You coached in Kloten in Zurich, Switzerland last year. Now Vienna, Austria. What's kind of the lowest common denominator of those cities, and what's maybe the biggest difference when working in Germany, Switzerland, and now Austria?
You know what? This is my first experience in Austria, and so far there really hasn't been much of a difference. We played two DEL teams on past weekend in Klagenfurt for the Klagenfurt Cup. You know, two very good hockey teams. Schwenningen is in the process of rebuilding. They had a great year last year, and Wolfsburg, in my opinion, is one of the top teams in Europe. They have a veteran core. They have a big budget. They're well coached. So it was, for us, it was a really good test to see where we're at against one of the top teams. And I thought we had a chance to win that game. Obviously, it came down to special teams. We had some looks. We surrendered a shorthanded goal. We gave up one on the power play. But those were things, when we're looking back at the video, those were areas that we controlled. And we didn't make the right play or poor reds. But overall, I thought our game was really good. The takeaways for me is that there really isn't much separation. The parity between leagues and teams now is really, really close, much like it is in the NHL.
We talked briefly before we started or jumped onto the show and obviously about Switzerland being very different as regards the interest that's been brought to the league by fans and how critical media is. And I did a little digging and asked media people in Switzerland about your stint in Kloten that obviously came to an end a little earlier than you wanted to. And I only heard good things about you. And someone said, I think he was the right coach, but maybe at the wrong time, in the wrong place. Would you second that?
No, I'm a big believer in you are where you're supposed to be at all times. I truly believe that in my heart. I'm here for a reason. I was in Zurich or Kloten for a reason. My whole career has, if you look back at it personally and I look back, everything is, believe it or not, is connected. I was in one place for a reason that led to another place that's brought me here. My experience in Kloten was great. It was the first time in my career as a coach in my 26 years that I was, let go of my duties. It was hard. I think you go through the seven stages of grief where you're angry and you're sad, and then you kind of deal with it and you go through all those different phases. But at the end of the day, it was a learning experience from me. All my experiences have really been great. I've been blessed to be here. I was blessed to be everywhere that I've been. But yeah, each city, each league, poses some new challenges, some new experiences, but they've all been great.
The last championship winning head coach of this organization, obviously Serge Aubin, someone you know very well. He's about to become one of the next dynastic coaches probably in the German Hockey League. You worked under Serge Aubin. If one connects the dots, former assistant coach of Serge Aubin, who brought tremendous success to Vienna, is now the head coach. How much of an influence or a hand did he have in not getting you here, but advising you to stretch out your feelers and maybe apply for the job?
Yeah, I'm sure. Like, Serge is a good coach. He's a solid human being, a great family man. Working with him and Craig Stroy was fun. I learned a lot from both of them. Two extraordinary men, two very good coaches. I'm sure that he had some part playing maybe in getting me the opportunity to sit down and talk to Dolly.
Sorry to interrupt you, but I'm sure you talked, right?
Yeah. We of course we talked. But you know, at the end of the day, you can recommend somebody. You can push for that person, but you know, when you sit down, you have to sell yourself and present yourself that you are the right person for this job. And I truly believe that. I believe that Vienna's philosophies and how they want to deal with people, how they want to handle the team, or where they see themselves moving in the future, our ideas and our goals align. So it's the perfect union, I think. So I'm looking forward to it. Like I said, getting back to Serge, definitely an influence in my coaching for sure.
If Jena didn't think that you'd be the right guy for the job, you wouldn't be here other way around as well. So obviously mutual interest that led to you becoming the next head coach of the Spuse Vienna Capitals. Was there in negotiations, and of course it's always a back and forth process, was there a point where you thought, this is what I'm looking for, and where you did get the sense that this is what they're looking for?
100%. 100%. And when you talk about coaches, the past Vienna coaches, Dave Cameron and I have a tremendous history together. We played together on an Allen Cup team in Charlottetown. I've known Dave and his kids for years with my connection to Prince Edward Island, where I went to university. Dave is from Prince Edward Island, so Dave and I go pretty far back too. So that was another little bit of a force or an influence in helping me get the opportunity to sit down with Dolly. But yeah, I'm excited to be here. I know that coming back to your question, I just feel it. Sometimes you just feel this is where you belong, and I know this is where I belong right now.
I know the entire organization is trying to turn the page, and obviously a little later we're going to talk to the new sports director as well. Last year, the organization literally had that year from hell. That in sports, from time to time, might hit any organization, doesn't matter how analytically driven, rich, whatsoever. To what regard, or in what regard did you have or think about exercising demons, or how did you try to turn the page and just have that quote unquote fresh start?
Well, I think for a while there, guys were, you know, even before training camp started, well, it was this year when that last year and last year and last year, and we cut it right away. I said, listen, last year's last year. It's in the past. You take your lessons that you've learned, you apply them moving forward, but you forget about it. There's nothing you can do 5 minutes ago. It's gone. It's never coming back. It's over. Take the lessons that you learned, apply them, and don't let them happen again based on your experience. So moving forward, looking forward, new energy, new attitudes, new positive. You know, we brought in the guys that we felt would complement the guys that we have here already, and we're moving forward. We're not looking back.
You talked a lot about trust, and if one looks at the Spuse Vienna Capitals social media accounts, at the end of July, beginning of August, a lot of posts were about team building events, activities. It's usually the Vienna Capitals Cart Trophy, but you guys did a lot together. And obviously, you already said trust is so important. When looking at those activities, those events, was there ever a point, or how did you try to come up and create that bond, that trust that every team that wants to go on a journey needs?
Well, first of all, it's about building relationships. You can't build any kind of trust without, you know, knowing something about somebody. Seeing how they work is a big thing. Like, I'm going to take an example here. Michael Jordan, one of the best basketball players, arguably of all time. He said that he would evaluate or put trust in the guys that work just as hard as him. So that's something that we're really trying to communicate. Work ethic, it's a given for me. Like, you're in this position, you should be working every day as hard as you can to make yourself better, but not only make yourself better, but you're trying to make your teammate better too. So building trust, understanding relationship, understanding, you know, whether or not you have a kid, or whether or not you know, you're married, or whatever your background is, you know, those all go into building that trust. But it comes down to, you know, does this guy work as hard as I do? And I think that's the atmosphere that we try to create in practice, team building. And again, all based around, you know, let's enjoy this too. Let's enjoy this process. Let's have fun with it. Let's not get so focused that, you know, we forget the, you know, the joy of doing what we do. So we try to put a lot of joy into working hard and building trust.
And that's the one thing, and that's what we tend to forget. It is a game that we're all playing, that we're talking about. At the very end, it's about wins and losses, and they're incredibly important. I know that, but if you break it down, it's just a game. Trust. Once it starts kind of clicking and setting in, are there any telling signs for you that the maybe off-ice trust kind of results in on-ice trust too?
Big time. There's definitely a correlation. I think it guys like to hang out with one another. It's great that we live so close to the rink and all the guys live together. And you can see guys going to lunch every day. Their girlfriends are connected. Your families are such a big part of this. Like, even though they're behind the scenes, they play a tremendous influence on how you approach your day. And that's the reality of it. So getting everybody together, not everybody's going to like each other, but at least they're going to respect each other. But there's going to be bonds that are made here that will last a lifetime. And when you win a championship, those bonds never go away. That's your connection. So having the families involved, having kids after the game in the room, you know, having a place for the wives to go after the game to wait for the players, having the place for the guys to go have a meal after the game together, it all adds into it. We're in this together, so we want to spend as much time as we can together and enjoy each other's company.
This season, maybe more than any of the previous ones, the past 1.5 decades for this organization, really is about a fresh start, like creating or coming up with that new next chapter of Vienna Hockey. It's also a fresh start for you, new job, new city, new people. How do you try to break things down when getting to a new place? What's the quote unquote plan to tackle everything that's in front of you?
Well, first of all, I have an in right away because I'm the coach of the Vienna Capitals. So it kind of, you get a new set of friends right off the hop, like you just do. It's just the position that I'm in. But I think it can be a little overwhelming if you really look at the big picture. So you just break it down into the process every day, and you just focus on the process every day, every day, every day. And you just take small parts, and over time, it just builds and builds and builds and builds. But for me, just focusing on the process daily is what I try to key.
An interesting thing is, and I've had that oftentimes on a podcast, you hear process so many times, and at times it might sound cliche, but if you starting to create habits, it's all part of the process. That, of course, goes into it. But if you set up like structure of camp and what do you want to do and what do you want to see, give us maybe an example from the previous weeks. I mean, how do you start installing what do you want to see on the ice?
Well, it starts in practice. You know, we post practice every day. We have a plan for practice. We do a lot of video. We do a lot of talking. We do a lot of individual meetings. We want to get to know, you know, the strengths. We want to put guys on the ice in a position of power. We want to use their strengths. We want to minimize their weaknesses. And we want to develop things in areas of their game where they need to develop. So, again, just breaking down individual, you know, their goals, their team goals, their personal goals. Because when you think about it, you have 20 guys or 23 guys that come together, and each one has different goals, personal goals. That's the reality of this game. But you got to have them shooting for one common goal as a team. So we set goals for ourselves. I think that's important. Some obtainable goals, not goals that, you know, are unattainable, but small goals that we try to accomplish not only on a weekly basis or a monthly basis or throughout the season, but daily goals. And if you can accomplish those daily goals every day, then you strive to reach those weekly goals or monthly goals. And then before you know it, the season goals that you set for yourself, you achieve.
Just to take fans of the Vienna Capitals on the inside, how does such a daily goal, for example, look like? What are we talking about?
Make yourself better. Make your teammate better. Get in the gym, do extra. On the ice, do extra. I always say this to players, offer your services before you're asked to do something. That's big for us. You know, if you can help out, it's all about synergy. It's all about creating synergy from the front office staff to the person that parks your car, to the usher that takes you to your seat, to the fans that come to the game. We're all connected. We're all trying to win here. We're all trying to, you know, create an atmosphere where people want to come, people want to enjoy the city, people want to enjoy the game, you know, and it's all together. Believe it or not, like, we're all connected, and you're going to hear that a lot, and the guys hear that a lot. But those are some of the goals that we talk about on a daily basis.
Got only two more questions until I'm letting you go coach a preseason game. And I've been around coaches in many different sports long enough that I know that most coaches aren't big fans of name dropping. But we have a lot of new faces on the team. Clean slate for you as regarding all the guys that were in a team, that are in the team right now. Who, for whatever reason, kind of made your eyebrow raise? Who caught your attention?
Oh, there's been a few guys
early.
I like Brent Kemp. He's a good player. He has the body of a hockey player. He's got good speed. He's got good vision. He's a student of the game, which kind of surprised me a little bit, but he really, talking to him and getting to know him a little bit here over the last couple of weeks, he really is a student of the game. I've been impressed with the way he's approached his craft daily. He comes with a great attitude and a great energy. Peter Krieger's another one. Jason, I'll tell you, I watched a lot of video on some of the guys from last year, Dominic Hackel and Mario Fisher. Wow. Wow. I mean, they're solid, solid citizens. Better skaters than I thought they'd both be, better puck handlers than I thought they'd both be. But the respect that they have in the room and the way they carry themselves is contagious. So those guys, I've been pleased with everybody, but those guys in a certain way. Dominic with the national team right now, what a pro, like an absolute pro. He comes to the rink every day. Again, it comes back to what I said earlier about trying to make yourself better, but he really, every day for his age and where he's at in his career, he comes to the rink with purpose. He comes to the rink to make himself better and make his teammate better. So yeah, we've got a good core of guys. We're in the process right now of getting to know one another and, working on those pillars, those foundation things that we talked about earlier.
It's interesting that you talked about Brett Kemp and him having a hockey buddy. When I saw the photos of the players that the Capitals brought in and you greeted most of them at the airport, I'm like, Jesus, that's a small player. And then next photo, they brought in another small player. What's wrong with it? Not wrong, but what's up with the Capitals? And then I'm looking up that you're 6'5", 1 meter, 96 centimeters. So it's just a matter of the head coach.
It was an illusion.
Being very tall. So it's not an undersized squad, far from it, but it just happens to be that the head coach is by far the largest human being in the, in the locker room. Coach, after this year from hell, that the organization went through. You said, turn the page, not look back, can't change anything anyways. How do you define success for the 2024-25 Spuzovina Capitals?
You know what? I don't want to put a position or a goal. Obviously, every team is to win a championship. And I'm not saying we're going to win a championship but we are definitely going to work every day to try and win a championship. I don't want to say we're going to end up here, or we're going to do this, or we're going to do that. What we're going to do is we're going to focus on, what we've talked about in the locker room is going to stay in the locker room. We've set goals for ourselves, reasonable, obtainable goals. A successful year would be to put Vienna where it's supposed to be, at the top of the league and one of the top organizations in Europe.
Couldn't have wished for better word to close this out. Wishing you all the best, not only for the upcoming game, obviously the season. And again, normally these talks and interviews just start to get underway after 25 minutes. Promise to be back.
This has been great. I enjoy talking to you. I feel like I'm talking to one of my buddies. So this has been great. Thank you very much for showing up. This is important. But thanks for having me, Martin.
Thank you so much, Coach.
Thank you. Thank you.
Win today, hockey, football.
Man will es nicht überstrapazieren. Die Saison aus der Hölle, wie es gegenüber Jerry Fleming genannt hat, die Capitals letztes Jahr erleben und bisweilen auch erleiden mussten an vorderster Front. Damals als über weite Strecken dann auch Head Coach Christian Dolezal. Ihr werdet ein klein wenig in Wunden bohren müssen. Das ist der Hoffnung. Ich glaube, erstmal freut es mich sehr, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Hockey zu plaudern.
Danke für die Einladung und herzlich willkommen bei uns.
Lass uns vielleicht mal positiv beginnen. Du, der das letztes Jahr miterlebt hat und jetzt auch diese, ich würde es von außen betrachtet mal Aufbruchsstimmung nennen. Täuscht das oder ist sie tatsächlich vorhanden?
Ja, ich denke schon, dass natürlich. Ist kein Geheimnis. Es war ein richtig hartes Jahr letztes Jahr, vom Anfang bis zum Ende. Es war schwierig und eishockey-technisch zumindest meine härteste Zeit, die ich bis jetzt hatte. Auch wenn ich mich zurückerinnere als Spieler, wo ich ein Jahr verletzt war, nichts. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwas so hart war, wie das, was letztes Jahr war.
möchte ein klein wenig zu den Lehren aus diesem Jahr auch kommen, nachdem du eben da direkt beteiligt warst. Und es steht jetzt auch völlig frei, dir die Ohren zuzuhalten. Aber nur mal auch einzuordnen, was da vergangenes Jahr passiert ist bei den Spuso Vienna Capitals. Zum ersten Mal, muss ich euch nicht sagen, aber trotzdem für die vielen tausend Menschen, die das dann auch zugestellt bekommen in ihren Podcast-Feeds und auf YouTube ansehen. Zum ersten Mal seit 20 Jahren waren die Vienna Capitals nicht in den Playoffs. Es war die niedrigste Siegquote, seit es die Capitals gibt. Die wenigsten Punkte im Schnitt in Spielen erzielt, seit es die Capitals gibt. Mit 2,36 Toren nur pro Partie, am zweitwenigsten Tore erzielt, seit es die Capitals gibt. Schlechter war man nur irgendwann Anfang der Nullerjahre, als man 2,35 Tore erzielt hat. Also man merkt schon, historisch ist da sehr viel in die Hose gegangen. Es gab 4 Vertragsauflösungen bis Jänner 2024. Es gab 6 Nachverpflichtungen und vor allem aber dieser Strudel, aus dem er nicht rausgekommen ist. So, das war jetzt jede Menge Salz in wahrscheinlich Wunden, die sich beginnen zu schließen. Du jetzt da on the inside, wie schwierig war das schlicht und ergreifend?
Ja, es war, die Anfangsphase war extrem schwierig, weil wir neue Gruppe hatten und es waren, ich glaube, gleich in der Anfangsphase, wir haben 9 Spiele hintereinander verloren, wir hatten viele verletzte Spieler und das hat für uns nie als Ausrede gezählt, aber wir haben, die Burschen, die gespielt haben, haben wirklich gekämpft, aber wir sind einfach aus diesem Strudel nicht rausgekommen. Wir hatten da einfach keine gute Chemie, dass man die Spiele auch, wenn wir mal vorne waren oder wenn es eine enge Kiste war, dass wir die irgendwie heimbringen. Also es war gerade in der Phase, wo wir die 9 Spiele verloren haben, ich kann mich erinnern, zu Hause gegen Alba Wohlern, da waren wir vorne, dann haben wir die Partie wieder verloren und dann war es wirklich ein harter Stretch. Und dann war eben die Trainerentlassung und dann war es eigentlich jeden Tag ein Grind, dass wir schauen, dass wir die Burschen aufbauen. Wir hatten, ich glaube, insgesamt 28 Spiele, die wir mit der Eintor-Differenz verloren haben. Und wo ich denke, dass wir dabei waren, aber am Ende des Tages nicht gut genug waren. Alle zusammen, von mir bis zum letzten Mann in der Kabine, nicht gut genug.
Gab es einen spezifischen Tiefpunkt in der Saison, der da sofort in den Sinn kommt, oder war es einfach eine Serie von Tiefpunkten?
Nein, natürlich. Der größte Tiefpunkt war das Spiel in Linz, wo wir, glaube ich, 6-0 hinten waren nach dem ersten Drittel. Es war desaströs von der ersten Sekunde. Wir hatten, würde fast sagen, unsere beste Trainingswoche. Und wir haben wirklich super trainiert. Die Burschen haben Gas gegeben. Das System war tippitoppi. Und dann gehen wir dort in Linz raus. Wir hatten 0 Chance und hätte, glaube ich, 10-0 stehen können nach dem ersten Drittel. Also es war wirklich peinlich, was wir da aufgeführt haben. Also das war der Tiefpunkt, würde ich sagen.
Eine der Lehren vielleicht auch für Rest Österreich und den Rest der Winter Day Eishockey League ist sicherlich, dass eine Liga mit einer starken Wiener Mannschaft viel, viel mehr Spaß bereitet als ohne eine starke Wiener Mannschaft. Auch dieses historische Ende der längsten Postseason-Streak im vergangenen Jahr, da hat man schon gemerkt, da ist jetzt was nicht kaputt gegangen, aber das Ende einer Ära, so hat es sich zumindest auch angefühlt. Und gepaart jetzt aber mit dieser Aufbruchstimmung, möchte ich zumindest mal von dir wissen, du bist als Sportdirektor, als Headcoach aus der Saison gegangen, gehst als Sportdirektor in die Saison. Wie lange hast du auch gebraucht, um das Geschehene 23/24 zu verarbeiten und ad acta zu legen?
Bis April, würde ich sagen. Also wir haben nach der Saison...
Vor allem die Saison war im Februar beendet.
Ja, bis April, würde ich sagen. Es war während der Saison schon sehr hart. Die Familie hat natürlich auch sehr gelitten, weil man probiert, Ideen zu finden, man grübelt, man schlaft schlecht. Ich habe selber gar keine Ideen mehr gehabt, was wir noch machen können, dass wir da irgendwie am Schluss diesen Busch noch irgendwie erzwingen können, dass wir da in die Pre-Playoffs reinrutschen und uns selber eine Chance geben. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, es war natürlich nach so einem Jahr für jeden, okay, was passiert jetzt? Wer muss aller gehen? Hätte ja wirklich jeden treffen können. Also wir haben es nicht gewusst bis im April und es hat auch so lange gedauert, dass wir die Sachen nachher ausarbeiten, dann viele Statistiken ausgearbeitet. Am Ende des Tages ist halt so, wie ich schon gesagt habe, wir waren als Gesamtgruppe einfach nicht gut genug und Aber irgendwann muss man dann auch einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, es ist vorbei und es geht wieder von vorne los. Und der Sommer war dann schlussendlich eh relativ kurz, auch wenn er lang war, aber er war dann relativ kurz und jetzt startet eine neue Saison und intern, wir reden da nicht mehr über das letzte Jahr. Okay, es ist Geschichte. Genauso gut könnte ich drüber reden, wie erfolgreich wir die Jahre davor waren, mit weniger Budget als viele andere Clubs und so weiter. Will keiner. Ich weiß, viele Leute freuen sich darüber, dass uns letztes Jahr nicht gut gegangen ist. Das ist auch okay und ist wahrscheinlich auch normal. Wir wollen wieder angreifen, wir wollen Gas geben. Wir wollen uns natürlich auch selber etwas beweisen, die Leute, die letztes Jahr da waren, dass wir nicht das so haben wollen wie letztes Jahr.
Gab es noch einen Punkt, wo dir oder der Organisation klar war, das wird jetzt irgendwie nicht nur mit Pflaster drauf und weitermachen gehen, sondern dass der Reset schon größer werden muss? Und gerade wenn man jetzt in die Organisation blickt, es gibt einen neuen Präsidenten, von dem ich bisher nur Gutes gehört habe, es gibt zwei neue Geschäftsführer mit Karhofer Wondra, es gibt mit dir einen neuen Sportdirektor, es gibt einen neuen Headcoach, es gibt viele neue Spieler, die in der limitierten Zeit, die man sie sehen konnte, schon auch gute Eindrücke hinterlassen haben. Wo, wann, wie war klar, es braucht einen größeren Reset für die Capitals?
Gute Frage. Ich war schlussendlich nicht die treibende Kraft. Ich war dann im Anfang April, hatten wir ein Meeting und dann ist eben in diese Richtung gegangen, Richtung Sportdirektor schon. Und dann habe ich schon gewusst, dass es jetzt in diese Richtung geht, dass ein relativ großer Reset kommen wird. Die Gespräche wegen neuen Präsidenten hat es ja auch schon länger gegeben. Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Und wie gesagt, für uns intern war es nur wichtig, okay, wir müssen dann früher oder später loslegen, weil es war schlussendlich schon wirklich spät. Also es war, ich glaube, dann 9. April und wir hatten bis dato noch nichts gemacht, weil keiner gewusst hat, wer kann, darf was machen. Also es war der lange Sommer, aber es war dann doch relativ kurz und doch intensiv dann alles über die Bühne zu bekommen.
Ich möchte auch zu deiner Rolle spezifisch kommen. Das ist nämlich in Österreich noch gar nicht allzu lange der Fall und vor allem nicht in vielen Organisationen der Fall, dass es diese strikte Trennung aus wirtschaftlicher Seite und dann auch sportlicher Seite gibt. Das haben und machen bei Vereinen teilweise immer noch diverse Personen in Personalunion. Deswegen auch das für mich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. In der Schweiz wäre es undenkbar, diese Bereiche nicht getrennt zu haben. Deswegen nimm uns mal mit, was ist deine Aufgabe, was ist deine Arbeit als Sportdirektor?
Meine Hauptaufgabe ist, ich habe zwei Teile. Ein Teil ist die Profimannschaft, der andere Teil ist die Nachwuchsabteilung. Organisatorisch im Nachwuchs habe ich eine ganze Crew, die mir alles abnimmt. Also ich bin wirklich da nur für Sportliche zuständig, sprich Trainermeetings, Training schauen, Spiele schauen, das Akademieprogramm am Vormittag im Griff zu haben, gemeinsam mit den Coaches und dann eben die Profiabteilung. Und Profiabteilung ist, ich würde jetzt sagen, alles, was den Sport betrifft. Hat angefangen mit Interviews für Trainer selektieren und das waren um die 80 insgesamt Kandidaten jetzt, die wir bekommen haben und dann runtersortieren auf eine Shortlist von 5 und dann auf eine noch kürzere Liste von 3. Diese Interviews haben wir dann geführt und dann uns für Jerry entschieden und dann ist losgegangen, kurz davor und danach dann intensiv um Spieler zu bemühen. Und ich habe von Anfang an gesagt, das wird definitiv nicht der komplette One-Man-Show. Also ich stelle mich da nicht her und mache kompletten Alleingang, sondern ich will genauso, dass die Geschäftsführer in alles involviert sind, genauso wie die Coaches in den Spieler, nicht direkt in die Verhandlungen, aber mit welchen Spielern wir gerade reden, dass sie involviert sind, wen wir für welche Position brauchen. Also ich will das schon als Gemeinschaftsprojekt immer sehen. Natürlich muss ich dann am Ende des Tages die letzte Entscheidung sportlich treffen und wirtschaftlich natürlich unsere Geschäftsführer.
Lass uns mal beim Coach bleiben. Ich habe natürlich auch mit ihm darüber gesprochen, wie es war, als Kandidat bei den Capitals in Frage zu kommen und das natürlich auch für ihn passen musste. Wo war der Punkt, wo du das Gefühl hattest, vielleicht auch schon mal bei der Erstellung der Shortlist, Jerry Fleming hat das Potenzial dazu, nächster Headcoach der Spurs Vienna Capitals zu werden?
Na, das Erste, was war, er hatte mir eine sehr tolle Präsentation geschickt und jetzt bin schon länger dabei und so viele Präsentationen habe ich noch nicht gesehen, die vorab schon geschickt wurden und Jerry hat sich eine schöne Präsentation überlegt und hat die geschickt und das war schon recht interessant, muss ich sagen, auch von seiner Spielidee, von den ersten Meetings, wie er sich das persönlich vorstellt, ohne dass wir uns gekannt haben. Und dann, er war dann 4 Tage da und es war von Anfang an eigentlich ein gutes Gefühl. Vom Auftreten her sehr professionell, wie er kommuniziert, sehr professionell. Seine Größe eindrucksvoll natürlich auch innerhalb der Kabine. Und einfach das Gesamtpaket hat einfach für uns dann schlussendlich den Ausschlag ausgegeben, dass er schaut nach einer richtigen guten Personalie für Wien aus. Ja.
Waren alle Coaches auf der Shortliste 4 Tage da oder war er der Priorität hatte und den man sich dann hergeholt hat, um genauer kennenzulernen? Wie war dieses von 5 auf dann den einen gehen?
Nein, unterschiedlich. 4 Tage, 2 Tage und 1,5 Tage, würde ich sagen, ja.
Trainer, die eine Komponente. Ganz viele Löcher, die im Kader drinnen waren. Klar, es gibt den österreichischen Stamm. Es war, glaube ich, mit Zane Franklin relativ früh klar, dass man verlängern wird. Und dann gilt es, diesen Kader mit 9 oder im Fall von Jeremy Gregoire auch alten Namen zu bestücken. Wie funktioniert dieser Prozess? Also versuchst du da mit Rollenprofilen schon zu arbeiten? Ich meine, dass jeder gerne den Rechtshänder auf der Verteidigerposition hatte, der Powerplay, Unterzahl und alles spielen kann, das ist mir völlig klar. Aber versuchst du, wenn du den Kader zusammenstellst, schon mit Rollenprofilen zu arbeiten oder schaust du erstmal, was überhaupt am Markt da ist? Wie muss man sich das vorstellen?
Vom Prinzip her in 2 verschiedenen Sektionen, den Österreicher Sektor, der aber natürlich sehr überschaubar war, ist generell und war im April. Da haben wir gewusst, okay, da wird für uns nicht mehr so viel da sein. Und deswegen war auch relativ schnell klar, wir müssen an das Importlimit gehen. Erstens, um kompetitiv zu sein und zweitens, weil es auch die Österreicher am Markt nicht mehr gegeben hat. Und dann die Ausländerseite relativ gleich wie bei der Trainersuche, dass du eine sehr große Liste kriegst von allen möglichen Personen. Und wir haben das probiert, wirklich so eng als möglich zusammenzuschnüren, also das gesamte Trainerteam. Am Anfang war es Fabian und ich und wie dann Jerry dazukommen ist, war er natürlich involviert. Und die erste Aufgabe war der Tormann. Und das war natürlich in engen Austausch mit Starke. Und Tyler Bucks hatten wir schon länger am Radar, hat damals nicht funktioniert aufgrund von Covid und er wollte in Nordamerika bleiben. Und ja, jetzt haben wir es wieder probiert und er war unsere quasi erste Wahl und wir waren glücklich darüber, dass wir ihn dann relativ schnell fixieren haben können. Und da hatten wir gleich mal ein Hackerl drunter und dann ist eben drum gegangen, für die Positionen, die wir besetzen wollten, die richtigen, so wie du gesagt hast, die richtigen Rollen zu finden, Rollenspieler. Ein wichtiger Puzzleteil für uns da im Importsektor war Jeremy, dass wir ihn zurückholen können. Erstens, weil er Top-Charakter ist in der Kabine, er ist ein Führungsspieler für auch bei den Ausländern sowie auch bei den Österreichern. Und deswegen war ich da sehr happy, dass wir da relativ auch schnell einen 2-Jahres-Vertrag machen haben können. Und dann eben die Shortlists immer durcharbeiten. Nicht jeder geht da immer so auf, wie es das erhoffst. Und dann ist halt viel herumpokern von beiden Seiten. Und ja, schlussendlich ist dann, es war dann, ich sag, 2 Schwierigkeiten waren es, einen Center für die erste Linie zu finden. Und das geht jeden Verein gleich. Und Rechtsschussverteidiger einfach, weil wir daran glauben, dass wir auf der rechten Seite Rechtsschussverteidiger brauchen. Schemes Donau war wichtige Personalie, weil erstens war er letztes Jahr eine sehr starke Verstärkung und er spielt als Linker auf der rechten Seite. Er will dort spielen und er ist gut auf der Seite, tut sich leicht auch als Linker auf der rechten Seite. Dadurch war dann der Plan, dass wir auf 2 Rechtsschuss, dass uns das reicht und das war dann ein harter Kampf, sage ich jetzt einmal bis zum Schluss, dass wir das über die Bühne bekommen.
Ich möchte auf ein paar Dinge eingehen, die du gesagt hast, aber vielleicht zuerst mal ins Runterfenster. Vienna Capitals, ich habe im Sommer mit einem arrivierten Vertreter, einem Veteran der Capitals reden dürfen und der hat, ohne dass wir spezifisch darüber gesprochen hätten, gesagt, das Wichtigste ist, dass Jeremy Gregoire zurück ist. Der wird uns so viel Spaß bereiten und das, was er der Mannschaft auch bringen wird. Deswegen kann man vorstellen, dass es hier extrem viele Menschen gibt, die sich mit den Capitals freuen, dass das geklappt hat. Persönlich freue ich mich auch, ihn dann wieder am Eis in der Winter Day Eishockey League sehen zu dürfen. Diese Unsummen an Namen, die dir Agenten und Agencies und dergleichen zuwerfen, da ist, natürlich hat jeder die besten Spieler im Petto und die werden sich nicht nur den Allerwertesten aufreißen, sondern Bäume für dich ausreißen. Die sind in jeglicher Hinsicht ganz toll. Und da geht es jetzt erstmal durchzuarbeiten und wirklich zu schauen, was ist jetzt Real Talk und was ist völliger Blödsinn. Was sind so Dinge, wo dein Bullshit-Radar angeht? Also wenn du mit Agenten zu tun hast, oder wenn du irgendwie eine Liste vorgelegt bekommst, wo denkst du, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Gibt es da so Punkte, die dir als arrivierten Spieler, erfahrenen Trainer, Coach, Talent Evaluator, wo du besonders drauf blickst und sagst, come on, das ist aber nicht so?
Ja, diesen Eye-Style hast du relativ schnell abgedeckt. Eben, du probierst, ich sage jetzt, ein bisschen was zum Hören. Du probierst zum Beispiel, einen Betreuer zu erreichen. Du hörst da relativ gute Sachen von dem Betreuer raus. Der sagt, geht jetzt nicht ganz genau ins Detail, aber du kriegst relativ gute Informationen. Und ich sage jetzt, für uns der erste wichtigste Punkt, nachdem wir immer nachbauen, ist der Charakter. Das war für den Jerry eine Pflicht, dass er immer nachfragt. Das war für den Fabian, falls er einen Telefon-Call gehabt hat. Und das war für mich immer meine erste Frage, wie ist er als Charakter? Und nachdem haben wir uns immer nachgebohrt. Und eines der Alarmglocken, würde ich sagen, ist, wenn wir irgendwas in die Richtung Alkohol gehört haben. Also das ist ein absolutes No-Go. Mit vielen anderen Sachen kann man.
Hat vergangenes Jahr das eine oder andere Team in der Liga rausfinden dürfen, dass das nicht ganz so einfach ist?
Kann sein.
Wir nennen keine Namen.
Ja, aber Alkohol, würde ich sagen, ist ein heikles Thema, schwieriges Thema und wo wir uns probieren zu entfernen, sobald wir das hören, einfach weil es natürlich dann nicht beim Training und bei den Spielen, aber natürlich außerhalb des Eises Probleme gibt. Ja.
Das ist auch schon ganz schön umrissen. Es kann da nicht jeder aufgehen. Also es gibt, ich erinnere mich immer wieder gerne an das Triple Sweep Team der Vienna Capitals zurück, wo es in der Importklasse halt einfach keinen faulen Apfel gab. Egal, wer da nach Wien gekommen ist, jeder war für sich gut, jeder hatte für sich einen Impact. Das passiert da wahrscheinlich in dieser Art einmal alle 10 Jahre, wenn überhaupt. Und jetzt gab es letztes Jahr eben viel Turnover. Da hat natürlich aus verschiedenen Gründen es mit dem einen oder anderen Spieler nicht gepasst und das sieht man auch immer wieder in der Liga. Jetzt war es nur außergewöhnlich oder waren es mehr als sonst bei den Capitals. Und nachdem du da an vorderster Front mit dabei warst, was waren Schlüsse, die man aus dem letzten Jahr versucht hat zu ziehen, die bei der Akquise von neuen Importspielern heuer zum Tragen gekommen sind oder auf die vielleicht besser geachtet worden ist als letztes Jahr?
Ich denke, da ein großer Punkt ist, den du vorher erwähnt hast, ist diese spezifischere Rollenspieler zu finden. Also wirklich für uns zumindest zu glauben, sie in den perfekten Slot reinzubringen und diese Person suchen wir. Und diese Shortlist zu haben, ich sage jetzt als Beispiel einen 1er-Center. Okay, wen suchen wir? Wie soll das Profil ausschauen? Soll er linker sein? Soll er rechter sein? Ist er klein, groß? Du probierst alle möglichen Details rauszufiltern im Vorhinein und das sagst, okay, wie soll der Spieler ausschauen? Charakterlich ist eh klar, was wir haben wollen, aber eishockey-technisch, was suchen wir da genau? Welche Rolle kriegt er im Powerplay? Soll er auch Unterzahl spielen können? Ja, nein, da kommen ja 100 Fragen, die du dann probierst rauszufiltern und dann hast du ein Profil und sagst, okay, nach dem suchen wir jetzt ja genau.
Das mal die Kampfmannschaft. Das, was im Unterbau passiert, war über viele Jahre eines der Aushängeschilder im österreichischen Nachwuchs, in der Nachwuchsarbeit. Das war bei den Caps nie Lippenbekenntnis, wie vielleicht bei anderen Organisationen, sondern immer gelebte Tugend, dass man an Breiten, an guten Nachwuchs haben wollte. Und du kannst mich gerne korrigieren, nur von außen wirkt es jetzt so, als ob der Output, den man jahrelang hatte, und ich glaube, es gab damals von mittlerweile Ehrenpräsident Hans Schmid auch die Vorgabe oder den Wunsch, 1 bis 2 Spieler pro Jahrgang auch einzubauen. Diese Pipeline ist ein klein wenig zum Erliegen gekommen und so wirkt es auf mich, auch wenn mit Matthias Böhm jetzt der nächste Wiener auch wieder nach den Sternen greifen wird, aber die Anteilspreise sind dann auch schon arrivierte Spieler und nicht mehr ganz jung. Wo steht der Wiener Nachwuchs aktuell?
Ich sage, die Schwierigkeit war damals einfach Corona. Ich denke, wir waren immer auf einem sehr guten Weg. Covid hat einfach einen relativ großen Schnitt bei uns reingemacht. Und seitdem, was ich so mitbekommen habe, ich war nicht immer live dabei. Einfach, ich habe selber genug zu tun gehabt mit der Kampfmannschaft. Glaube ich, dass es einfach sehr viel Kommen und Gehen gegeben hat mit Trainern und Nachwuchsleiter weg und natürlich, wir hatten damals eine richtig eingeschweißte Crew mit Schweder Peter, Christian Schäfer, die Torleute, mit dem Philipp Ulrich. Ich war mit an Bord. mit unserem Athletiktrainer. Wir waren eine Crew, die das schon sehr lange gemacht hat und davor war es schon sehr gut aufgebaut von Phil Horsky. Also wir hatten ja damals schon ein relativ langes, gutes Fundament. Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß natürlich, dass viele Spieler gehen mittlerweile ins Ausland. Die Eltern haben relativ gutes Geld, dass sie sich das leisten können. Du verlierst jedes Jahr 1, 2, 3, 4, 5 von deinen besten Spieler im Jahrgang, sei es zu anderen Clubs in Österreich oder sie gehen eben ins Ausland. Und das wird einfach eine der Aufgaben sein, dass du deine besseren Spieler bei dir haltest, aber auch genauso, dass deine Mittelschicht in der Mannschaft ebenfalls da in Wien bleibt und dass du die weiter eben ausbaust und dass du in jeder Jahrgang eine konkurrenzfähige Mannschaft hast, die sich immer weiterentwickelt.
Und ich glaube, das wäre ein Thema, über das wir alleine schon mal stundenlang sprechen könnten. Und da zwickt es auch in ganz anderen Organisationen, was den Unterbau anbelangt. Gerade dieser Tage ist bei Winter Day Hockey Clock das Gespräch mit Roger Bader, dem Teamchef, erschienen, der natürlich auch feststellt, dass es dünner wird, was nachkommt und was ihm auch zur Verfügung steht. Und jetzt weiß ich, dass es bei dir nicht der Fall ist und ich komme auf etwas zurück, was ich auch vor unserem Gespräch, bevor wir in die Aufzeichnung gegangen sind, gesagt habe, wenn man über dich redet, dann kommt immer wieder daher, das ist einer der klügsten Köpfe und Denker auch im österreichischen Eishockey und das ehrt dich dann schon mal auch sehr und denk mal, ja, stimmt auch, jedes Mal, wenn wir miteinander reden durften, egal wie kurz es war, es kamen immer kluge Ausführungen daher. Und was mich im Eishockey hierzulande sehr häufig wahnsinnig macht, ist in Teilen ein nicht völliges, aber ein Fehlen oder eine Absenz von Visionen. Und jetzt braucht es nicht immer die ganz große Vision, aber vielleicht einfach mal einen Plan. Deswegen, was ist der Plan für den Unterbau, für den Nachwuchs in Wien? Wo soll der in 3, wo soll der in 5 Jahren stehen?
Dass wir unsere Masse an Spielern weiterentwickeln, auch in den oberen Bereich. Wir verlieren im oberen Bereich einfach viel zu viele Spieler und unser Ziel ist ganz klar, dass wir haben keine U20-Mannschaft, wir haben keine Zweitligamannschaft. Eines der Ziele für die nächsten paar Jahre wird sein, da wieder eine Zwischenmannschaft zu finden, die uns füttern soll in den Profibetrieb. Und hängt natürlich nicht nur von uns ab, gibt es andere Strukturen, die da mithelfen müssen, mitspielen müssen. Aber das ist definitiv eines der großen Ziele, die zumindest ich habe, dass wir da wieder wenn man so nennen mag, ein Farmteam hat in irgendeiner Form. Ja.
Ich glaube, es war vor 2 Jahren, als die Silver Capitals in der Alps Hockey League gemeinsam mit den Moser Medical Graz 99ers gemeinsame Sache machten. In der Alps Hockey League hat sich gerade diese Offseason extrem viel getan. Es gibt keine Steel Wings mehr, es gibt kein KC Future Team mehr, es gibt keine EHC Lustenau mehr. Inwieweit beobachtest du das, was da im, auf die Gefahr, dass mir wiederholt, Unterbau im Seniorenhockey passiert und was bräuchte es vielleicht auch für Anreize, dass die Capitals sagen, das ist etwas, wo wir gerne mit dabei wären oder wo wir versuchen möchten, auch wieder mitzuwirken?
Ich denke, was die Alpsliga war damals sehr gut, auch die rumänische Liga war damals sehr gut, wo wir eingestiegen sind. Wir mussten wegen Covid damals aussteigen. Ich wäre ein Freund von einer österreichischen zweiten Liga, wo die Spielregeln von Anfang an ganz klar festgelegt werden. Sagen wir, ich höre überall das Torhüterproblem, okay, dann müssen wir das Torhüterproblem angehen, dann müssen diese Torhüter spielen dürfen und dann muss man halt ganz klare Regeln aufstellen. Ich sage zum Beispiel einen fixen Torhütertrainer, der jeden Tag nur mit denen arbeitet und natürlich auch mit dem Nachwuchs. Und die Mannschaften, die da mitspielen wollen dürfen, müssen eben diese Sachen auch wirklich erfüllen. Nicht nur, dass es nur gesagt wird, sondern die müssen das auch wirklich erfüllen, ja.
Möchtest du zum Ausklang dieses Gesprächs noch ein klein wenig ausloten, was denn Reserven sind der Capitals? Weil wir schon über auch Fluktuationen am Personalmarkt gesprochen haben und dass dann vielleicht nicht alle 100% entsprechen werden, wenn man sich umsieht. Wie viel Reserve ist gelassen worden? Was kann man, wenn jemand nicht entsprechen sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, aber oder wenn sich jemand verletzt, wie viel kann man noch nachlegen? Ich meine, dass es nicht wie bei Salzburg ist, dass man sich im Jänner denkt, so, welcher Ex-NHLer ist denn gerade noch verfügbar und könnte uns bei einem Playoff-Run helfen, das ist schon auch klar. Aber wie viele Körner sind da noch im Tank, wenn man so will?
Wir hatten es immer so, dass wir uns immer umschauen von Anfang an. Wir haben immer das am Radar gehabt, welche Spieler noch verfügbar sind, sei es Österreicher oder Ausländer. Und die Schwierigkeit ist einfach nur, ich kann jetzt keine hundertprozentige Antwort geben, weil es davon abhängt, welchen Spieler es betrifft. Da gibt es natürlich grobe Unterschiede, natürlich auch in der Gehaltsklasse. Und je nachdem kann man dann entscheiden, ob man da handeln kann oder nicht handeln kann. Also es ist schwierig, da eine genaue Antwort zu geben, weil ich jetzt, du auch keinen Namen genannt hast und auch nicht willst, schätze ich, das passt ja auch. Und ich kann es aber nicht genau beantworten. Wir werden immer unser Bestmögliches da tun und wenn wir es schaffen, werden wir das probieren, über die Bühne zu bekommen, wenn wir dadurch auch die Mannschaft besser machen. Aber wiederum zum wichtigsten Punkt bei einem neuen Spieler geht es halt auch dann wieder um den Charakter. Ich denke, wir haben eine sehr charakterlich sehr gute Mannschaft. Die Gruppe versteht sich richtig gut und dann muss man halt auch aufpassen, wen man da dazu bringt. Ja, das ist eine der großen Gefahren dann.
Ich möchte es mal dabei belassen, nachdem man sie aber mittlerweile, glaube ich, auch schon eingefunden hat, eben zumindest unten irgendwo gesehen. Raphael Rotter, der wird nach dir am Panel dann Platz nehmen. Er bekommt auch bei Winter Day Hockey O'Clock die nächste große Original Series gewidmet. Und in dieser sechsteiligen Serie, die ab dem 6. September dann erscheinen wird, erzählt er unfassbar viele Geschichten. Da gibt es lustige, traurige, da gibt es Höhen und da gibt es Tiefen. Wenn du an Raphael Rotter denkst, das ist die erste Geschichte, die dir in Sinn kommt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt hört. Es wäre natürlich gut, wenn er es hören könnte. Gibt es irgendwas Lustiges, irgendwas, wo er sich dann nachher vielleicht erklären soll, muss oder dergleichen? Und es sollte jugendfrei sein. Wir haben auch jüngere Menschen hier. Die allermeisten sind es nämlich nicht. Das war das Problem.
Ah, es sind...
Ja, das haben wir schon gedacht.
Ja, es war mit Raffi, ich würde sagen, wie wir zusammengespielt haben, es war die beste Zeit unseres Lebens, also zumindest meine beste Zeit des Lebens. Wir hatten sehr viel Spaß. Er ist ja, ihr alle kennen ihn, er ist immer gut drauf, er hat immer ein Lächeln, er bringt dich in eine positive, gute Stimmung jeden Tag. Natürlich haben wir extrem viel Zeit verbracht. Wir kennen uns, seitdem wir 7 Jahre alt sind. Und ich war natürlich super happy, wie er nach Wien gekommen ist. Er hat sich seinen Status natürlich verdient. Er war absoluter Keyplayer in Wien. Aber es sind sehr viele Geschichten. Aber ich will sie nicht erwähnen.
Ja, das habe ich rausfinden müssen. Es scheitert zu oft an der Jugendfreiheit. Das ist okay. Alles, was nicht jugendfrei ist, gibt es dann in ein paar Wochen oder in eineinhalb Wochen bei Let's Talk About Six zu hören. Dir und der Mannschaft 1-2 alles nur, denke ich, Gute. Möchte nochmal festhalten, die Liga mit einem kompetitiven, guten Wien macht mehr Spaß als ohne. Insofern hoffe ich sehr, dass es in die Richtung geht. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Danke vielmals, Martin.
Win today, Hockey, Football.
Ein Mann, der keine Vorstellung benötigt, das hört man so häufig. Bei wenigen ist es tatsächlich so zutreffend wie bei ihm. Raphael Rotter, Legende, die Nummer retired, du wieder an alter Wirkungsstätte. Wie ist es für dich so in den heiligen Hallen der Steffel Arena?
Ja, ich freue mich immer, wenn ich zurückkomme. Hat natürlich, ich weiß nicht, ob es die erste Heimpartie ist für die Boys, aber ich nehme schon an. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Glück und ich freue mich, dass ich wieder eingeladen bin wieder.
Ich freue mich immer noch, Wien zu kommen. Ich habe mich Anfang August extrem gefreut, weil wir dort gemeinsam eine Serie aufzeichnen durften, die sich Let's Talk About Six nennt. Und dann haben wir gedacht, wenn schon ein Wiener Original mit mir plaudert, dann gehört auch ein Wiener Original dazu. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich mich tatsächlich freue, in Wien zu sein. Man würde es nicht glauben, die Otterkringer Brauerei, die hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und das Wiener Original ist ein fantastisches Bier. Deswegen von einem Wiener Original zum anderen. Cheers.
Cheers.
Let's Talk About Six. Der Titel ist natürlich grandios, das ist ganz klar. Wir reden ausführlich über die große Sechs der Vienna Capitals. Als ich dich im Mai gefragt habe, ob du das machen wollen würdest und dir versucht habe, darzulegen, worum es da geht. Was war so dein erster Gedanke? Also am Telefon warst du total nett, aber gab es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, was will der?
Ja, ich bin nicht ein, also Broadcaster bin ich kein großer, das habe ich dir schon oft gesagt.
Noch nicht?
Noch nicht, genau. Ja, aber ich war einfach happy, dass du an mich gedacht hast und ich finde cool, dass da jemand ein bisschen nachgräbt und die Geschichten und auch meine Karriere, meinen Lebensweg irgendwie dokumentieren will. Und ich finde, ich habe mich geschmeichelt gefühlt und ja, warum nicht? Ich meine, ich habe jahrelang Eishockey gespielt, das ist mein Leben gewesen, ist es noch immer. Und das vielleicht anderen Leuten ein bisschen näher zu bringen, ist eine super Idee von dir und mache ich natürlich auf jeden Fall gerne.
Für mich ist die Königsdisziplin bei Winter Day Hockey O'Clock mit verdienten Spielern und diese Ehre widerfährt dann auch nicht allzu vielen, über ihre Karrieren zu sprechen und das Ganze halt wirklich auch mit Deep Dive, weil es so viel gäbe, also wir hätten auch locker 12 Teile machen können, aber dann wäre es mit Let's Talk About 6 und den 6 Teilen, die am 6. September um 6:06 erscheinen, nicht mehr ganz ausgegangen. Und es ist so schön, dieses Privileg auch eingeräumt zu bekommen, mit so jemand Verdienten wie dir sprechen zu dürfen, um diese Person dann vielleicht auch besser erklären zu können. Wir haben über unfassbar viele Höhen in deiner Karriere gesprochen, wir haben über Tiefen gesprochen. Es gab auch emotionale Fallhöhen, wo ich selber überrascht war, ich wahnsinnig viel über dich lernen dürfen und was dich antreibt und was vielleicht auch Dinge sind, die nicht jeder sofort sieht oder über dich weiß. Als wir diese 6 Folgen in 2 Tagen dann aufgenommen hatten, wie ging es dir danach?
Ja, ich habe mich eigentlich immer gefreut. Es war eigentlich wir hatten eine ziemlich lockere Stimmung und wir haben uns gut unterhalten. Natürlich fällt an einem die Zeit wieder ein und man denkt daran und wie du schon erwähnt hast, es gibt also auf jeden Fall viel mehr lustigere Sachen als Sachen, wo ich sage, okay, das will ich jetzt nicht mehr durchleben. Und darum war es für mich sehr nette Gespräche, eine Gaude. Und auch wenn du gesagt hast, wenn es 12 Episoden gewesen, hätte ich auch nichts dagegen gehabt.
Es wird dazu Zugabe geben, vielleicht dann Let's Talk About 6 Teil 2 mit weiteren 6 Episoden. Ich bin aus dieser Gesprächsserie rausgegangen und habe gedacht, boah, ich habe echt viel lernen dürfen und bin aber auch mit der Prämisse reingegangen, dass man gedacht hat, Raphael Rotter, das ist so einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte echte Typ in der Winter Day Ice Hockey League. Und man macht die Spieler heutzutage nicht mehr so, wie du damals geformt worden bist und dahergekommen bist. Und habe dann auch lange überlegt, wie kann man Menschen versuchen, zum Hören dieser Serie zu bringen. Habe dann auch einen Trailer an den Start bringen dürfen. Der ist vor 2 Wochen bei Winter Day Hockey O'Clock im Feed online gegangen. Habe unfassbar viele Rückmeldungen bekommen, auch weil die letzte Geschichte davon eine von vielen war, die sehr, sehr witzig war. Und ich hätte 7, 8, 9, 10 Episoden, Anekdoten aus deiner Karriere nehmen können, die dort auch gepasst hätten. Und haben wir gedacht, um noch ein klein wenig mehr Appetit zu machen auf das, was ab 6. September erwartet, bringe ich euch nochmal eine Geschichte mit, die Raphael Rotter widerfahren ist. Und du hättest sie wahrscheinlich genau so nochmal erklären können, aber wie du es damals im Gespräch mir gegenüber formuliert hast, das war so perfekt und es war so lustig und ich habe wirklich versuchen müssen, glaube ich, auch dem Alex sagen müssen, bitte schneid mein Lachen weg, weil irgendwann stört es dann auch. Wir haben über Kabinendynamiken gesprochen und wir haben über Pranks gesprochen und warum vielleicht Raphael Rotter nie der Oberprankster war. Dass es aber sehr wohl welche gab und wie sich das dann auch zugetragen hat und was ihm da widerfahren ist, würde ich vorschlagen, wir hören da mal gemeinsam rein, was mir Raphael Rotter vor ein paar Wochen zu Protokoll gegeben hat und lernen auch sehr viel über ein paar Vertreter der Vienna Capitals.
Der Prankster, der größte Prankster bin ich nicht, aber einfach gerade, ich habe hin und wieder natürlich, habe ich einen Scherz gemacht oder habe was gemacht, aber mit den Pranks muss man vorsichtig sein, weil da gibt es Leute, die dann Grenzen überschreiten und denen ist das egal. Und so weit bin ich nicht gegangen. Und da gibt es halt dann Leute, die das machen, wie zum Beispiel ein André Lakos. Zusammen mit dem Philipp Lakos noch dazu ist natürlich eine gefährliche Mischung. Und da habe ich mich mal auf einen Bettler eingelassen. Das habe ich dann aber ziemlich klar und auch schnell verloren. Und darum muss man da schon vorsichtig sein bei der Sache, genau. Ja.
Also musst du natürlich vom Battle erzählen, das ist ganz klar.
Ja, ich war damals verletzt und glaube ich, den André, der war am Eis, habe ich die Straßenschuhe, glaube ich, versteckt und dann habe ich in die Schnürsenkel, glaube ich, 8 Knoten reingemacht.
Relativ harmlos.
So ist es, relativ harmlos. er hat natürlich irgendwie erfahren, dass ich das war und hat dann beim nächsten Training, wo ich wieder dabei war, wir hatten eine Übung, Verteidiger Schuss von der blauen Linie und ein Spieler, ein Stürmer vom Tor und er muss den Tormann die Sicht nehmen und versuchen, die Scheibe zu tippen. Ja, und natürlich stehe ich vom Tor, wenn der andere zufälligerweise jedes Mal schießt, bin ich gerade derjenige, der vom Tor schießt und es kommen Granaten links und rechts, ne? Nicht gerade vorteilhaft und ja, im Training ja, kriegt man es auch schon mit Angst zu tun, weil der André ziemlich hart schießen kann. Ja, und er hat natürlich die ganze Zeit gelacht, der Coach schreit, ich natürlich immer einen halben Meter neben dem Tor gestanden, der Coach schreit und ich, hey, in front of the net und ich zittern, ja, super. Der André lacht natürlich durchgehend. Ja, und dann bin ich vom Eis gekommen und der André hat mich schon gefragt, ja, warum ich nicht vom Tor stehe und ob das Training eh lustig war und ob ich eh keine Angst habe. Ich sage, ja, es passt schon, Buddy, ist alles okay. Ja, und dann gehe ich mich duschen und will meine Sachen anziehen. Ne? Sind meine Straßensachen nicht da? Ich suche sie natürlich überall, gehe zum André, wo sind die? Keine Ahnung, Phil. keine Ahnung. ja, passt, zwar gehen natürlich, niemand weiß es. Ja, habe alles abgesucht, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde. Bis mir einer einen Tipp gegeben hat, ob ich nicht einmal in den Kühlschrank schauen will und ins Gefrierfach. Ne? Schau ins Gefrierfach rein, natürlich alle meine Sachen eingefroren. Ne? Passt. Wieder die Unterwäsche angezogen vom Eishockey, wollte meine Schuhe anziehen, die nicht im Gefrierfach waren. Da waren einfach, ich glaube, es waren wirklich, ich glaube, 30 Knoten, also dass man sich überhaupt diese Zeit nimmt, 30 Knoten zu machen. Ich meine, was für ein Loser muss man sein? Er hat einfach 30 Knoten in meine Schnürsenkel reingemacht. Okay, keine Chance. Ich habe es natürlich zerschnitten, habe es rausgenommen. Bin runtergekatscht. Es war dann noch Winter. Und ja, ich war schon voll heiß, weil ich nach dem Training natürlich meine Routine mache und dann einfach raus will. Gehe runter in die Garage zu meinem Auto. Stehe vor meinem Auto. Und das ganze Auto haben sie einschamponiert. Ich meine, Das kostet ja alles Zeit. Ich meine, warum? Und die sehen nicht einmal meine Reaktion. Oder vielleicht haben sie die Videoaufnahmen von der Garage bei sich zu Hause. Und ich stehe vor dem Auto, eh schon fertig, genervt, voll Hass, Winter, hab den halberten River noch fahren, frier dahin, und stehe vor dem Auto, das wirklich mit einer Schicht von ungefähr 3-4 Zentimeter mit komplettem Shampoo überzogen ist. Ich weiß nicht, was der Tommy dazu gesagt hat, aber anscheinend war er da sehr spendabel, weil normalerweise gibt er nicht gerne das Shampoo her, aber da war es natürlich lustig, da ist mein ganzes Auto in Shampoo eingekleidet, sozusagen. Naja, ich Besenkohl von oben, das ganze Auto abgeschrubbt, vorsichtig, dass keine Kratzer reingeben, dann komme ich endlich in dieses Auto rein, sicher nach einer Dreiviertelstunde. Sitz drinnen und wirklich so richtig befriedigend sind, ich denke so, wow, der Tag kann jetzt wirklich endlich zu Ende gehen, weil sonst fahre ich mit dem Auto direkt in die Wand da rein. Ich meine, jetzt will ich nur noch nach Hause. Passt. Dreh den Zündschlüssel um. Auf einmal geht's, höre ich schon, ist die Dings, die Klima, glaube ich, oder die, nicht die Klima, sondern die voll eingedreht, voll eingeschalten. Haben die Babypuder in die Scheiß, in die Lüftungsschlitze reingegeben und es gibt einen Knall und ich sitze in dem Auto komplett weiß, das ganze Auto eingeschneit. Ja, und dann, das hat dann das ganze Fast Fuel aufgebracht. Aber dann, ich war schon so grantig und ich war so verzweifelt, dass ich das dann so lustig fand und dachte, wow, Respekt.
ich glaube, das darf ich jetzt schon vorwegnehmen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr im Rahmen dieser Serie sehr herzhaft lachen werdet. Ich glaube, auch die Moral von der Geschichte, sich mit Phil und André Lakos anlegen, eher weniger gut. Erinnert man sich jetzt rückblickend gern an sowas oder denkst du, diese Gefraster?
Ja, ich glaube, das gehört dazu. beim Eishockey in jeder Mannschaft hast du immer ein paar Typen, die gerne Pranks machen, aber ich glaube, das gehört einfach zu einer Mannschaftsgefüge dazu, dass hin und wieder spielen miteinander, einer macht Scherze, der andere agiert, ist ein bisschen grantig, aber ja, man kennt sich ja schon sehr, sehr gut und ewig lang. Wie gesagt, ich bin da ganz falsch für die Pranks, mir taugt das gar nicht, aber das nimmt man niemanden irgendwie negativ auf oder so.
Was man viel in der Serie auch hören wird, ist der Umgang der Organisation mit dir, dass es vielleicht nicht immer ganz so einfach war, vielleicht auch für beide Seiten. Aber nachdem vergangenes Jahr du einen Schlussstrich unter deine Karriere gezogen hast und die Caps auch diese Offseason mit so mancher Geschichte abschließen mussten, um den Neustart auch zu wagen, wie blickst du auf das, was sich die letzten Monate in Wien ereignet hat? Diese Capitals neu durch die Augen eines verdienten, wenn nicht sogar dem verdientesten Capital-Spieler der Organisationsgeschichte. Was hat sich da getan?
Ja, ich glaube, dass man schon vorsichtig sein muss. Wir sind jetzt gerade am Start. Also es gibt auf jeden Fall einen Umbruch. Es weht ein neuer Wind durch die Organisation, durch die Mannschaft. Ein sehr positiver Wind. Ich glaube, mit dem Christian Dolezal vor allem jetzt als neuen sportlicher Leiter in der Funktion, hat man eine Person, die jahrelang für den Verein gespielt hat, der Wiener ist, der die meisten Wiener Spieler sehr gut kennt, der die Organisation sehr gut kennt, der sich da rein versetzen kann in die Gedanken der Spieler und das Ganze sehr gut umsetzen kann. Aber auch für ihn ist es eine neue Position und ich glaube, da muss man geduldig sein, da muss man sich ein paar Jahre warten und ihm die Chance dazu geben. Und auch dem Headcoach, glaube ich, wie schon gesagt, ist eine neue Welle jetzt hier in Wien. Ich höre vor allen Spielern, von den Fans, von der Organisation, dass das alle sehr positiv sind. Und ja, nach letztem Jahr, ich meine, man muss auch sagen, dass die Capitals jetzt, glaube ich, 17 Jahre hintereinander die Playoffs geschafft haben und einmal es jetzt nicht geschafft haben. Ich glaube, das kann man verzeihen. Nur, glaube ich, muss man wieder da zurückkehren, dass in Wien Priorität sein sollte, es ins Halbfinale oder Finale zu kommen. Als ich damals in Wien begonnen habe und jahrelang gespielt habe, das war einfach das Ziel. Und genau so hat sich auch jeder benommen. Jeder hat trainiert und jeder hat auch danach gelebt. Und das wurde, glaube ich, die letzten Jahre ist ein bisschen verloren gegangen, aus verschiedenen Gründen, die ich vielleicht auch nicht weiß. Aber das muss wieder zurückkommen, diese Gewinnermentalität. Und das braucht Zeit. Aber ja, mit dem Tolle an dieser Position und mit dem neuen Präsidenten und mit dem neuen frischen Wind, glaube ich, dass das auf jeden Fall die nächsten Jahre möglich ist. Und es ist einfach wieder schön zu sehen, dass in Wien das Ganze sehr euphorisch ist, das Eishockey. Und das war auch letztes Jahr trotzdem, trotz der Niederlagen, die letzten paar Spiele habe ich auch gesehen, trotzdem war die Halle voll. Und das spricht natürlich für das Publikum hier in Wien, die sehr akzeptabel sind und die auf jeden Fall hinter der Mannschaft stehen. Und das hilft natürlich einer Organisation riesig.
Du hast die Siegermentalität angesprochen, die Caps jetzt wieder wahrscheinlich neu lernen müssen. Eine Siegermentalität, die aber auch du jetzt in deinem Brotberuf einer Mannschaft einimpfen wirst müssen. Du bist jetzt Assistant Coach in Kitzbühel, das Ganze unter Marco Peval, das ist für mich wahrscheinlich, egal in welcher Liga, das spannendste Head Coach Assistant Duo, einfach auch von den Potenzialen, die es innehält. Wie versuchst du das beim EC Kitzbühel zu machen? Siegermentalität einimpfen.
Siegermentalität, also wenn man über Siegermentalität spricht, da denken die meisten Leute, ja, man muss jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, jede Person, nicht nur Eishockeyspieler oder Sportler, für jede Person ist ein Sieg, hat verschiedene Bedeutungen. Vielleicht ist es manchmal ein Sieg, wenn man steif in der Hüfte ist und man macht viele Mobilisationübungen und man ist nicht mehr steif in der Hüfte. Kleine Dinge, wenn man viele kleine Dinge macht, richtig macht, glaube ich, dann ist es möglich, größere Dinge richtig zu machen. Und das ist das Wichtige. Man muss auf diese kleinen Sachen achten, wie man sich vorbereitet, wie man danach lebt, ein Profi zu sein, wie man sich ernährt. Jeder ist da verschieden, aber jeder kann sich selber Sachen setzen und Sachen setzen, die er erreichen will. Und wenn er die macht und wenn er da dahinter ist und einen Drive hat, glaube ich, dann hat er schon gewonnen. Und wenn da jeder an dem gleichen Strang zieht und jeder eine ähnliche Mentalität hat und zusammenarbeitet, wie schon gesagt, kann man viele kleine Dinge erreichen und dann sind große Dinge, glaube ich, machbar.
Jetzt ist für dich die ungewöhnlichste Offseason deiner Karriere, weil zum ersten Mal eben nicht als Aktiver in einen Herbst hineingehen. Wie viel anders war das tatsächlich diesen Sommer?
Ja, also ich bin leider trainingssüchtig. Das ist einfach in meinem Blut. Das werde ich leider nie verlieren. Hoffentlich irgendwann einmal kann ich mal relaxen. Aber ich habe natürlich mich den Sommer auch wieder fit gehalten. Jetzt nicht vielleicht unbedingt so verrückt und Eishockey-spezifisch trainiert wie die letzten Jahre, aber trotzdem fit gehalten. Es war sehr angenehm. Ich habe viel Zeit mit meinen Freunden verbracht und habe den Sommer wirklich genießen können, bin sehr oft herumgereist. Und ja, aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich nicht viel geändert. Also die letzten Sommer waren genauso. Ich nehme das Training, ob es jetzt als aktiver Sportler ist oder jetzt als Trainer, immer sehr ernst. Und wenn ich in der Kraftkammer bin oder wenn ich laufen gehe, dann nutze ich die Zeit. Sonst ist das für mich eine vergeudete Zeit. Wie gesagt, ich halte mich immer fit, ich bin jetzt am Eis und wer weiß, ich meine, jetzt hat es mich im Trainingslager schon ein bisschen gejuckt, wenn ich die Jungs gesehen habe, draußen Spiel gesehen habe und ich kann mich auch sehen, dass ich in 2, 3, 4 Wochen die Ausrüstung anhabe und mit den Jungs vielleicht mittrainiere und ihnen Tipps gebe als Assistant Coach. Und dann sieht man vielleicht, was in der Saison noch machbar ist.
Jetzt hast du in deiner Karriere selber so unfassbar viele Coaches gesehen, gute, weniger gute, viele verschiedene Handschriften. Und jetzt entwirft man das ja einfach nicht so am Reißbrett, aber trotzdem, was versuchst du als Coach zu sein? Welche Dinge sind dir als Coach wichtig?
Boah, das ist schwer zu beantworten jetzt schon. Ich bin jetzt noch nicht lange Coach. Natürlich habe ich mit den Gedanken schon sehr lange gespielt, auch in meiner Karriere. Und ich als Spieler, ganz egal, ob du befunden hast, ob der Coach schlecht ist oder gut ist, man kann von jedem Menschen was lernen. Und ob das jetzt der Coach ist, der Betreuer ist oder was auch immer, ich glaube, man muss sehr offen sein mit seinen Gedanken und man hat nie ausgelernt im Leben und das geht jetzt nicht nur um Sportler. Ich versuche auf meine Spieler zu hören, ich versuche sehr viel zu kommunizieren. Ich finde, Kommunikation ist das Wichtigste, auch wiederum nicht nur im Sport, überall. Und einfach ein offenes Ohr zu haben und sich Gedanken zu machen. Aber als Coach ist es natürlich sehr schwer, du hast 22 individuelle Spieler und man muss schauen, dass sich jeder wohlfühlt. Und das ist eine Schwierigkeit. Das ist natürlich nicht immer machbar, aber ich glaube, man kann schon versuchen, dass sie an das Gleiche glauben und zumindest versuchen, jeden einfach besser zu machen. Weil wenn jeder versucht, besser zu werden und trotzdem die Mannschaft immer im Vordergrund hat, ja, dann kann ja die Mannschaft nur besser werden. Aber das hat natürlich mit sehr viel Arbeit zu tun und mit sehr vielen Talks mit den Spielern und Videoanalysen. Und menschlich muss man dann natürlich auch an sich selber auch sehr viel arbeiten, weil jeden Tag bist du mit etwas anderem konfrontiert. Bis jetzt macht es sehr viel Spaß, es ist sehr anstrengend, aber das war mir bewusst. Der Marco hilft mir da total, weil er natürlich schon sehr viel Erfahrung hat und die Spieler helfen mir. Also ich sage euch jeden Spieler, was er darüber denkt, was er glaubt, wie er sich fühlt. Wie gesagt, für mich ist Kommunikation ganz, ganz wichtig und natürlich der Respekt. Der Respekt dem Spieler gegenüber und dass der Spieler mich auch respektiert. Und darum muss das auf einem guten Level harmonieren.
Und der österreichische Coach, der war ja bis vor nicht allzu langer Zeit de facto völlig ausgestorben. Kann mich noch gut erinnern, wie im vergangenen Herbst Christian Dolezal gegen Phil Lukas in einem Spiel auf der Trainerbank war und das erste Mal seit fast 20 Jahren war, dass es ein rein österreichisches Headcoaching-Duell in der obersten Spielklasse gegeben hat. Und jetzt ist natürlich die unmittelbare und vielleicht auch mittelbare Zukunft in Kitzbühel und mit Jerry Fleming, mit Fabian Scholz, mit Christian Dolezal ist man hier richtig gut aufgestellt. Aber wenn die Capitals irgendwann sagen, den verlorenen Sohn heimholen und dann eben auf die Trainerbank, ist das ein Ruf, wo du nicht nachdenken müsstest, dem du immer folgen würdest, oder muss noch ein bisschen Wasser die Donau runterfließen, um zu sehen, ob du überhaupt Trainer werden willst, sein möchtest?
Also ich bin jetzt Assistant Coach und das hätte ich mir schon vorgestellt in der Zukunft. Also mich zu erweitern, also Assistant Coach, dann Head Coach natürlich. Und wenn Wien was auch mein Wunsch wäre, in der Zukunft, in der näheren Zukunft, in der längeren Zukunft, wer weiß, nach Wien zurückzukehren. Wie gesagt, ich bin Wien total dankbar. Natürlich hat es auch hin und wieder Kommunikationsprobleme gegeben und Auf und Abs, auch mit dem Management in Wien und dies und das. Aber ich bin Wien sehr, sehr dankbar für die Zeit, die ich da hatte. Und sie haben mich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise auch geformt. Und das werde ich nie Wien und der Organisation nie vergessen. Und mein Traum ist auf jeden Fall, hier mal Headcoach zu sein. Und ja, wenn es im nächsten Jahr sein soll oder in den nächsten 10 Jahren, so soll es sein. Aber ja, ich glaube, dass Wien das weiß. Ich bin ja auch immer im Austausch mit dem Christian. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr einen super Trainer gespannt haben. Der Scholze gibt sich total Mühe. Letztes Jahr schon. Ich höre nur von vielen Spielern, von allen Spielern eigentlich nur Positives. Und darum war es für mich ganz klar, dass man ihm da auch die Chance gibt, im neuen Trainergespann da als Assistant Coach zu fungieren. Total okay. Ich hatte noch nie die Erfahrung als Coach und ich finde, für mich ist es perfekt, jetzt mal ein Jahr in Kitzbühel da reinzuschnuppern und zu sehen, wie ich mich entwickle und wie das auf mich wirkt.
Ich wollte jetzt nicht über ungelegte Eier sprechen, aber das wäre schon irgendwie full circle, wenn die Vereinsikone dann auch auf einmal Coach werden würde. So weit sind wir noch nicht. Würde meinen, wir freuen uns auf Freitag in einer Woche, wenn diese Episode dann auch erscheint, sind es nur noch 2 Tage. 6. September, 6.06 Uhr in der Früh werden die Podcast-Feeds befüllt sein mit der ersten Folge von Let's Talk About Six. Die wird über die ikonische Linie aus dem Jahr 2010-11 dann auch sein. Fortier, Graton, Rotter mit das Beste für mich, was es im österreichischen Eishockey jemals gegeben hat. Dir alles Gute für Kitzbühel. Wir werden da genau auf die Finger blicken. Die nächsten 6 Wochen wird es regelmäßig von diesem Mann zu hören geben und es ist immer wieder schön, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen.
Ich sage Dankeschön.
Win today Hockey O'Clock. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move.